Kapitel 24 im Lukas-Evangelium ab Vers 25. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und sie kamen nah an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren, die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach. Als sie aber davon redeten, trat er selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Da sie es aber noch nicht glauben konnten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor, und er nahm's und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage, und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Von Jerusalem an seid ihr dafür Zeugen. Und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Amen.
Eigentlich haben wir viel gebetet durch Klaus und auch durch die Lieder, aber ich will nur kurz ein Gebet aus dem letzten Lied wiederholen. Lieber Vater, lass uns Jesus sehen und lass uns von ihm lernen und seinem Vorbild nachgehen. Amen. Wie gesagt, ich bin über 20 Jahre jetzt hier in Deutschland und die ganze Zeit auch in Leipzig. Und der Beweis dafür, dass ich nach mehr als 20 Jahren richtig angekommen bin in der christlichen Szene, wurde am Mittwoch diese Woche geliefert, als mein Idea Spectrum geliefert wurde. Das ist eine Zeitschrift der Evangelischen Allianz in Deutschland. Darum werde ich zitiert. Zwar unter der Rubrik Magdeburg. Und es geht so: In Leipzig engagierten sich 20 Gemeinden und 8 Werke in der Gebetswoche. Wie der Pastor der Leipzig English Church, Martin Reeks-Williams, Idea sagte, ist die Evangelische Allianz ein Zeugnis dafür, dass wir trotz Verschiedenheiten miteinander Gott loben, gemeinsam zu ihm beten und ihn bekannt machen können. Ich bin nicht 100% zufrieden mit diesem Bericht. Erstens, Magdeburg ist nicht Leipzig. Zweitens, ich habe diese Worte Idee nicht gesagt, sondern zukommen lassen. Sie sind von meiner Andacht beim Friedensgebet in der Nikolaikirche in der Gebetswoche entnommen worden. Und drittens, es ist mir ein bisschen peinlich, dass ich fähig bin, solche platte Binsenweisheiten auszudenken und auszusprechen. Dass wir trotz aller Verschiedenheit miteinander Gott loben, gemeinsam zu ihm beten und ihn bekannt machen können. Also ganz nett und lieb, und natürlich denkt so aller Christ, jeder Christ. Zu meiner Verteidigung, diese Worte waren nicht als Binsenweisheit gedacht. Der Kontext ist immer das Wichtigste, um Worte richtig zu deuten. Ich hatte die These in den Raum gestellt, dass die Reformation möglicherweise Kräfte unabsichtlich freigesetzt hat, die zu unserem heutigen Wertechaos geführt haben. Sie haben dafür gesorgt, dass jeder eine Bibel in eigener Sprache in der Hand hat. Sehr gut. Die Reformatoren haben Christen ermutigt, die Bibel für sich selbst zu lesen und Gottes Stimme dadurch unvermittelt zuzuhören, also nicht vermittelt durch kirchliche Institutionen, durch den Priester und so weiter, aber unvermittelt direkt für sich selbst zu lesen und hören. Aber was ich damit sagen wollte, ist, es kann sein, dass dabei auch Kräfte freigesetzt wurden, die Folgen hatten, die die Reformatoren nie vorgehabt oder vorgesehen hätten. Denk mal darüber nach. Jeder, der eine Bibel in der Hand hat, war nun frei, sie nicht nur zu lesen, sondern sie auch für sich selbst zu interpretieren und zu verstehen. Und das war in vielen Hinsichten ein Fortschritt, aber dabei war eine Nebenwirkung vielleicht, dass es immer mehr zu individuellen und exzentrischen Auslegungen kam, die nicht immer schriftgemäß waren. Also nicht im Einklang mit der Schrift als Ganzes. Und bis heute ist dies besonders unter den Protestanten der Fall. Viele, nicht unbedingt Splittergruppen, viele unterschiedliche Denominationen, aber auch dabei Sekten oder die, die nicht im Einklang mit der Heiligen Schrift als Ganzes denken. Die Kräfte, die in der Reformation freigesetzt worden sind, haben Gutes gewirkt, aber auch diese Nebenwirkung. In diesem Kontext habe ich dann gesagt, dass die Allianz Gebetswoche ein kleines Wunder ist, da wir trotz Verschiedenheit miteinander Gott loben und anbeten können, gemeinsam zu ihm beten und ihn bekannt machen können. Darauf folgten in der Andacht in der Nikolaikirche weitere Binsenweisheiten, eher politischer Natur, da diese Impulse aus der Reformation auch dazu geführt haben, dass jeder das Recht behauptet, so zu denken und so zu tun, wie er will. Jeder tat, was ihn recht dünkte. Das ist eigentlich ein Zitat aus der Bibel. Ich möchte wissen, wenn jemand, der nicht aus der LEC ist oder war, weil ich zitiere das ab und zu, wer weiß, wo dieses Zitat herkommt in der Bibel? Sehr gut. Das Buch Richter, ein nicht leichtes Buch im Alten Testament zu verstehen, weil Furchtbares in diesem Buch passiert. Es ist eine Gesellschaft im Verfall da beschrieben, wo immer mehr jeder tat, was ihn recht dünkte. Immer mehr ein Wertechaos entstanden ist. Und ich habe dann in der Nikolaikirche so erzählt, dass unsere Situation im Westen heutzutage nicht so ganz anders ist. Jeder tut, was er für richtig hält. Jeder ist sein eigenes kleiner Gott. Und wir leben in einer Gesellschaft deswegen, wo die Früchte einer solchen Denkweise überall zu erkennen sind. Jeder soll das Recht haben, denkt unsere Gesellschaft, diese postmoderne Gesellschaft. Jeder soll das Recht haben, Worte so zu hören und so zu verstehen, wie er oder sie will. Jeder hat das Recht, verletzt zu fühlen, ob das die Absicht des Gegenübers war oder nicht. Oder natürlich das Recht, gelobt zu fühlen, auch wenn das nicht die Absicht des Gegenübers war. Aber komischerweise kommt das selten vor. Also ausschlaggebend für Bedeutung ist nicht derjenige, der die Worte ausspricht, sondern derjenige, der sie zuhört. Der Hörer, der Leser ist König. Oder man vielleicht heute sagen sollte, die Hörerin oder Leserin ist Königin. Oder eben, weder noch ist König oder Königin. Weil natürlich der ganze Begriff König ist patriarchalisch bedingt und sollte abgeschafft werden. Vielleicht ist es besser zu sagen, der Hörer ist Queen. Denn das lässt eine Vielfalt von Interpretationen offen. Die Frage der Interpretation ist also hochaktuell. Es gibt eine neue Wissenschaft, Hermeneutik, die sich damit befasst. Gibt es eine richtige Auslegung eines Textes? Also nicht nur mit der Bibel verbunden, sondern in der Literatur als Ganze. Können Worte eine klare, eindeutige Bedeutung haben? Sollte man wissen wollen, was der Autor, der Verfasser gemeint hat, ist das überhaupt möglich? Und diese Fragen sind überall in der Gesellschaft. Und wir Christen können sie nicht entgehen, da unser Glaube auf dem Fundament eines Textes gebaut ist. Wie wir den Text verstehen, den wir glauben, Gott eingegeben hat, ist natürlich grundlegend für uns. Und wir folgen einem nach, der viele Worte gesprochen hat, aber nichts Schriftliches hinterlassen hat. Wie kommen wir an seine ursprüngliche Absicht ran? Von den Worten Jesu, die schon gefiltert worden sind, sozusagen, durch diejenigen, die die Evangelien verfasst haben. Dieses Spannungsfeld haben wir versucht, in der Vorbereitung dieser Konferenz zusammenzufassen, in Worte, die manche vielleicht auf der Webseite von Evangelium 21 gelesen haben. Das ist bloß deine Meinung. Ich lese das anders. Das ist ein Zitat. Kommt bekannt vor? Heutzutage gilt es als arrogant zu behaupten, dass ein Text sich klar und eindeutig verstehen lässt. Und doch erhebt Gott in seinem Wort den Anspruch, klar gesprochen zu haben, damit wir nicht in den Sog von Verwirrung und Unsicherheit geraten. Dementsprechend hat der Herr Jesus Christus uns mit diesem Wort in die Welt gesandt, um auf dieser festen Grundlage Jünger zu machen. Wenn du Gottes Stimme klarer hören willst oder sein Wort treuer weitergeben willst, dann ist diese Konferenz für dich. Da haben wir schon ehrgeizige Ziele gesetzt. Und wir freuen uns darauf, wie Andrew Page uns dabei helfen wird. Keine Sorge, Andrew, kein Druck auf dich. Aber die sind die Ziele, die wir dich auch gesetzt haben. Meine Aufgabe ist es, einen ersten bescheidenen Anlauf auf das Thema zu unternehmen. Und ich will anhand von diesem Text aus Lukas Evangelium versuchen, zumindest zu skizzieren, wie Jesus sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat oder vielleicht auseinandergesetzt hätte, wenn die Hermeneutik in seiner Zeit aktuell wäre. Ironischerweise wird dies keine klassische Auslegung sein. Denn ich werde nicht versuchen, den Sinn des Autors hier herauszukitzeln. Ich will nicht versuchen, euch weiterzugeben, was Luke hier erreichen will. Stattdessen möchte ich für diese Konferenz die versteckten Voraussetzungen ans Licht bringen, die hinter oder unter dem Text stehen, zu diesem Thema Interpretation. Und wenn das tun, indem wir diese Verse, diesen Text, dreimal durchlaufen, aber jedes Mal ein bisschen kürzer und schneller, hoffentlich. Also keine Angst, wenn das Essen fast fertig ist und wir nur zweimal durch sind. So, erster Durchlauf, was berichtet wird. Und jetzt werdet ihr gut, ja, sehen, ein bisschen meine Gliederung wird erscheinen. In diesem Kapitel berichtet Lukas von drei Begegnungen. Eine Begegnung zwischen den Frauen und zwei Engeln am Grab, das lesen wir nicht, haben wir nicht gelesen. Eine Begegnung zwischen dem auferstandenen Jesus mit zwei Jüngern auf dem Weg zwischen Jerusalem und Emmaus. Und da sind wir mittendrin mit Vers 25, halbwegs durch dieser Episode. Und dann der auferstandene Jesus mit denen, die mit den 11 Jüngern in Jerusalem versammelt sind. Wie gesagt, wir steigen mitten in der zweiten Begegnung ein. Die sind auf dem Weg. Und bei diesem ersten Durchgang will ich uns auf drei Punkte aufmerksam machen in diesem Gespräch zwischen Jesus und den zwei Menschen. Ich glaube, wir sind nicht absolut sicher, ob das beide Männer sind oder nicht. Was sehen wir einfach? Was wird berichtet? Erstmals die Erwartung, die Jesus hegt. Vers 25. O ihr Toren, zu trägen Herzens, an dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Warum eine Rüge? Was haben sie falsch gemacht, dass sie sagt, dass sie Toren sind? Für den Dolmetscher möchte ich hier ausdrücklich darauf hinweisen, das bedeutet nicht große Türe, die vor einem Gelände stehen, sondern Tore im Sinne von Dummköpfe. Aber Peter hat das wahrscheinlich richtig übersetzt. Warum eine Rüge? Weil ihr Unwissen unnötig ist. Ihr Unwissen, was mit Jesus passiert ist. Er kritisiert sie nicht, dass sie nicht an die Auferstehung geglaubt haben. Soweit war man nicht. Er kritisiert sie, dass sie nicht an die Propheten und ihren Worten geglaubt haben. Für ihn ist es selbstverständlich. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? So selbstverständlich sollte es auch für sie sein, auch wenn diese zwei nicht im engeren Kreis der Jünger waren. Und da dies offensichtlich für sie noch nicht selbstverständlich war, spricht er weiter, 27, und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Er nimmt sie mit an die Quellen und erklärt, was da ist. Er legt die Schrift aus, er interpretiert, was da ist. Später beschrieben sie es so in 32. Sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Was ist also die Erwartung von Jesus? Seine Erwartung ist, dass seine Jünger ihn und seinen Auftrag im Licht der Heiligen Schrift verstehen. Natürlich, wenn ich die Schrift hier sage, ich meine, was wir verstehen als das Alte Testament, es war die Heilige Schrift für Jesus. Er will, dass sie tun wie er und dass wir tun wie er, dass wir in die Quellen reinschauen. B. Wir berichtet wird über Ereignisse, die eine Interpretation bedürfen. Ich werde sie nicht alle auflisten, was hier passiert ist. Ziemlich bekannte Geschichte. Er besucht diesen Jüngern. Sie merken, wer er ist. Die gehen zurück nach Jerusalem. Jesus erscheint wieder. Er bittet um Essen und isst. Ich will nur darauf hinweisen, diese Ereignisse allein reichen nicht, um uns zum Verständnis zu führen, was das alles bedeutet. Das ist nur ein bloßes Datenset ohne Deutung, sozusagen. Oder ist es noch schlimmer? Sie können vielleicht eher verwirren als klären. Denkt mal an die Fragen, die vielleicht in den Köpfen der Jünger waren. Wie ist er dem Tod entkommen? Ist er überhaupt den Tod entkommen? Oder ist etwas anderes passiert? Und was für ein Wesen ist er jetzt? Engel? Oder Mensch? Oder was anderes? Warum war das alles mit dem Tod? Warum hat Gott das zugelassen? Hat Gott das zugelassen? Oder war das irgendwelche Fehler, der jetzt korrigiert wird? Also das sind alle mögliche Auslegungen diesen Daten, diese Tatsachen, diesen Ereignissen. Wir brauchen Antworten auf diese Fragen. Diese Ereignisse bedürfen einer Interpretation. Und genau dies wird jetzt gegeben. Punkt C hier, die Erklärung, die Jesus von sich gibt. Und das ist 44 bis 49. Merkt zunächst, hier ist nichts Neues. Er hat es schon gesagt, 44. Ich sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Aber immerhin, es kommt eine Wiederholung, hier zusammengefasst. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Und dann der entscheidende Schritt. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage, und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Ich will nicht darauf eingehen, was da geschrieben steht. In einer guten Auslegungspredigt würde man dann versuchen zu erklären, wie Jesus hier erklärt, anhand der Heiligen Schrift, was passiert ist. Heute will ich nur auf seine Angehensweise aufmerksam machen. Er bringt nicht eine neue Offenbarung. Hier ist kein neues Wort, das ist kein Horeb-Moment, wie Mose das Wort Gottes empfangen hat auf dem Berg. Stattdessen, so steht's geschrieben. In ihrer schon vorhandenen Heiligen Schrift gab es genug Information und genug Interpretation, damit sie seinen Tod verstehen konnten. Er führt sie einfach tiefer rein in das, was sie schon hatten. Ich gehe davon aus, da war auch natürliches Handeln nötig. Wenn es geschrieben steht, da öffnete ihnen das Verständnis. Das kann im übertragenen Sinn gemeint werden, aber ich denke, was gemeint ist, der Heilige Geist erweckt ihren Verständnis und hilft ihnen, das zu verstehen. Ihren Verstand müsste erweckt werden, aber das tut Jesus nicht, indem er an ihren Verstand vorbeiredet. Er setzt ihre Vernunft nicht außer Kraft, als ob das nicht nötig ist oder ob das ein Hindernis wäre. Im Gegenteil, er spricht ihren Verstand an. Er erwartet, dass sie mit ihm denken. Wir brauchen also kein neues Wort von Gott, sondern wir brauchen Gottes Hilfe, Jesus Hilfe, um sein schon offenbartes Wort richtig zu verstehen und zu deuten. Diese Hilfe erleben wir in Form von vom Heiligen Geist in uns, der uns das Verständnis öffnet, und in Form von der Lehre Jesu, sozusagen von außerhalb von uns. Sein Ziel ist also, die Ereignisse mit einer Erklärung zusammenzubringen und dadurch zum Glauben und Verstehen zu führen. Das war der erste Durchlauf zwischen den Durchläufen. Kleine Geschichte, was auch hilfreich ist. Ich war neulich in York Minster, die große Kathedrale im Norden von England, wo der Erzbischof von York, der zweite Erzbischof in England, seinen Sitz hat. In den 70er Jahren eigentlich war seine Tochter meine Grundschullehrerin in einer Internatsschule in südöstlich von England. Und der arme Erzbischof war sehr bemüht, Spendengelder für die Kathedrale zu akquirieren. Millionen brauchten sie. Das habe ich erst bei diesem Besuch, kurz nach Weihnachten, festgestellt oder gehört. Weil die Säulen, auf denen das ganze Gebäude steht, die unterirdischen Säulen, dehnten sich langsam aus. Oder sie waren sozusagen zerquetscht von oben und dehnten sich aus und bröckelten. Und so entstand die Gefahr, dass die Säulen nicht lange stark genug wären, das Gebäude aufrechtzuerhalten. Und neulich habe ich das gemacht, kann man unter die Krypte in diese unterirdische Fundamentwelt kommen und das sehen, was sie damals unternommen haben, um das Gebäude zu sichern. Um diese unterirdischen großen Säulen, schon enorm, wurden enorme Kragen aus Stahlbeton gewickelt und festgemacht, um sie zu stärken und zusammenzuhalten. Für mich war es interessant zu sehen, was normalerweise unsichtbar ist, diese große, dicke Säulen, ohne die das ganze Bauwerk einstürzen würde. Wir sehen sie nicht, aber wir merken, dass sie da sind, denn das Dach ist nicht runtergekommen. Übertragen wir dieses Bild nun auf die Lehre Jesu in diesem Kapitel. Unter Punkt 1 haben wir das sichtbare Bauwerk gesehen, den oberirdischen Teil, was berichtet wird. Jetzt wollen wir uns mit dem unsichtbaren Teil beschäftigen, mit dem Fundament, auf dem die Lehre Jesu gegründet worden ist, gebaut worden ist, aufgebaut worden ist. Nun, diese Säulen würden wir normalerweise wahrscheinlich Voraussetzungen nennen. Grundgedanken oder Grundüberzeugungen, die nicht ausdrücklich erwähnt werden, sondern die sozusagen unter der Oberfläche alles aufrechterhalten. Wir sehen sie nicht, aber wir merken, dass sie da sind. Das wollen wir betrachten bei diesem zweiten Durchlauf des Textes, wo wir merken, was dabei offenbart wird. Erste Säule, die Zuverlässigkeit der Schrift. Für Jesus ist es absolut selbstverständlich, dass die Schrift wahr ist und daher tragfähig. Sonst würde er sie nicht immer wieder zitieren. Sonst würde er sie nicht für seine Zuhörer immer wieder auslegen und erklären. Die Schrift war für ihn absolut zuverlässig. Diese Säule steht zum Beispiel unter Vers 26. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Warum müssen? Es muss passieren, weil es in der Schrift steht, die zuverlässig ist. Diese Säule steht unter Vers 44. Das sind meine Worte, die ich euch zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss nochmal muss. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht und so weiter. Weil die Schrift zuverlässig ist, gibt es keinen Zweifel, dass sie erfüllt wird. Und natürlich denkt man vielleicht an anderen Versen aus der Lehre Jesu. Ganz bekannt, Matthäus 5, Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Was bedeutet es dann, dass die Schrift erfüllt wird? Nun, ein Beispiel ist natürlich, was am Kreuz passiert ist. Aber noch ein kleines Beispiel nehme ich von Markus Evangelium Kapitel 7, Vers 19. Ich kann nicht allen Kontext erklären, aber wenn es nicht klar ist, keine Sorge. Aber es geht um die Speisegebote, die Juden gehorchen mussten. Und Jesus spricht darüber und dann sagt er: Versteht ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube. Dann ein Kommentar von Markus. Damit erklärte alle Speisen für rein. Es ist eine Art und Weise, wie das Alte Testament, das Gesetz, in Jesus, durch Jesus erfüllt wird. Ich gehe nicht in die Einzelheiten, nur merken, er sagt jetzt, alle Speisen sind rein. Man braucht die Speisegebote nicht mehr. Jetzt kommen wir wieder auf diesen Punkt zurück. Aber nach seinen Worten von Matthäus 5, das bedeutet nicht, die Speisegebote sind aufgelöst. Es ist besser zu sagen, die sind erfüllt in Jesus Christus. Und dabei merken wir, Jesus korrigiert die Heilige Schrift nicht. Er korrigiert ihr Verständnis der Heiligen Schrift. Warum korrigiert er die Schrift nicht? Weil die Säule der Schrift zuverlässig ist. Keine Korrektur bedarf. Wie ist es mit denen, die die Schrift nicht verstehen und ihr nicht vertrauen? O ihr Toren zu trägen Herzen, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Warum sind die Toren? Weil die Säule der Schrift zuverlässig ist. Die hätten da Vertrauen haben können und sollen. Zweite Säule, die Autorität der Schrift. Der Christus, der Sohn Gottes selbst, fühlt sich nicht frei, der Schrift zu entgehen. Er versteht sich als der Schrift verpflichtet. Nochmal, immer wieder diese Verse. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Es muss alles erfüllt werden. Und diese Überzeugung von der Autorität der Schrift steht auch unter oder hinter dem es steht geschrieben in Vers 46. So steht's geschrieben. Er fühlt sich daran verpflichtet. Ein interessantes Beispiel auch gibt es in Matthäus Evangelium Kapitel 19, wo die Frage wird gestellt über die, unter welchen Bedingungen die Scheidung möglich ist oder erlaubt ist. Und interessant ist, wie Jesus seine Antwort anfängt. Er aber antwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen? Dann zitiert er vom ersten Buch Mose, dass der Schöpfer sie am Anfang schuf als Mann und Frau und so weiter. Jesus, was denkst du zum Thema Scheidung? Habt ihr nicht gelesen? Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seine Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Nichts mehr zu diskutieren. Jesus, was denkst du zum Thema Genderpolaritäten? Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang schuf als Mann und Frau? Jesus, was denkst du zum Thema Intimität außerhalb dem Bund der Ehe? Habt ihr nicht gelesen, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Natürlich ist diese Antwort ein bisschen weitere Auslegung bedürftig, aber im Prinzip nichts Neues habt ihr nicht gelesen. Und natürlich ist es ein bisschen komplizierter, denn Jesus ist auch das Wort Gottes. Aber man könnte vielleicht sagen, in seinem Menschsein ist es ihm klar, er ordnet sich als Mensch der Schrift unter, weil die Schrift für ihn eine endgültige Autorität trägt. Und drittens hier die Klarheit der Schrift. Schaut mal nochmal Vers 27 an. Ich bin immer noch in Matthäus 27. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Diese Angehensweise macht nur Sinn, wenn er überzeugt ist, dass die Schrift klar ist und eindeutig verstanden werden kann. Das gleiche gilt für 45. Es muss alles erfüllt werden. Da öffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so steht's geschrieben. Verstehen ist möglich, weil die Schrift eine Klarheit besitzt, die dieses Verstehen ermöglicht. Wenn wir verstehen wollen, warum Jesus sterben musste, dann müssen wir nicht im Dunkeln tappen. Wir müssen nicht Konzepte ausdenken, die vielleicht Sinn machen würden, warum das nötig war. Wir brauchen nur die Schrift, um die Schrift zu verstehen. Natürlich mit Hilfe des Heiligen Geistes von innen, aber im Grunde, im Prinzip, brauchen wir nur die Schrift, um die Schrift zu verstehen. Und vergiss nicht, dass die Rolle des Heiligen Geistes ist es, den Dienst Jesu fortzusetzen. Was ist der Dienst Jesu hier? Er legt aus für sie und eröffnet ihnen das Verständnis. Das tut der Heilige Geist weiter. Er öffnet uns das Verständnis für das schon Vorhandene, für das schon Gegebene. Zurück zu diesem kleinen Text auf dem Website von Evangelium 21. Das ist bloß deine Meinung. Ich lese das anders. Ich hoffe, ihr seht, dass diese Behauptung nicht ganz so clever ist, wie es zuerst klingt. Unser Herr Jesus hätte diese Haltung nicht geteilt, weil seine Haltung auf diesen drei fest verankerten tragfähigen Säulen gegründet war. Keine dieser drei Säulen wird explizit erwähnt, alle drei sind aber unverzichtbar, um die Weltanschauung Jesu aufrechtzuerhalten, aber vielleicht sollte man sagen, um die Schriftanschauung Jesu aufrechtzuerhalten. Das war also der zweite Durchlauf, was dabei offenbart wird. Und ich weiß, bis jetzt ist alles ein bisschen theoretisch vielleicht. Und es ist ein Freitagnachmittag. Viele haben eine Reise hinter sich. Beim dritten Durchlauf soll ich ein bisschen praktischer werden und auch kürzer. Was hier vorgelebt wird. Viele von euch können zwei Sprachen, Deutsch und Englisch zum Beispiel, und wissen, dass es Worte gibt, die Verwirrung bringen, da ein Wort in einer Sprache für unterschiedliche Begriffe in der anderen Sprache benutzt wird. So zum Beispiel, Larry hat mir so ein Beispiel gegeben kurz vorher. Auf Englisch, that's enough. Das kann mindestens zwei Bedeutungen haben. Wenn nachher man isst und jemand löffelt Suppe auf deinen Teller oder was auch immer und du sagst, that's enough, das bedeutet, das reicht. Wenn die Kinder nicht so artig sind und sich schlecht benehmen, sagt man vielleicht, that's enough. Das genügt. Ist das richtig rum oder andersrum? Ist das richtig rum? Das reicht und das genügt? Oder habe ich das falsch rum gemacht? Schluss jetzt. Ja, stimmt. Eigentlich geht es um die Stimme. Um die Stimme. Aber genug. Genug jetzt kann man sagen in beiden Sinnen. Ja, genau, genau. Das Beispiel, das ich eigentlich benutzen will, ist das englische Wort example. To set an example ist Vorbild sein, nachahmenswert sein. To show oder to give an example ist ein Muster zeigen oder geben. Zum Beispiel, man bringt ein Muster vom Stoff mit. Oder man könnte auch ein bisschen anderer Sinn, ist fast ein Modell sein, man to develop an example of something, etwas entwickeln, zum Beispiel ein Triebwerk, das ist dann ein example im Sinne von einem Modell. Aber ich denke, wir können sagen, dass Jesus in diesem Kapitel in zwei Sinnen ein example ist auf Englisch. Erstmals ist er example im Sinne von ein Muster oder Musterbeispiel, wie man mit dem Wort Gottes umgeht. In Sport ist es oft eine Hilfe, wenn der Trainer zeigt, wie man es tut. Neulich war ich in einem Sporthalle und habe gesehen, eine Gruppe Jugendlichen, die für Stabhochsprung trainiert haben. Und der Trainer hat zuerst vorgemacht, wie man laufen soll, in einer bestimmten Art und Weise. Und dann haben sie nachgemacht. In meiner Jugendzeit, ab und zu, erlebte ich beim Rudern, dass der Coach steigt ins Boot ein, um uns was zu zeigen. Oder beim Scullen, das ist, wenn man nur einer im Boot ist, rudert er vielleicht nebenan, damit man schauen kann, wie er das macht und versucht, das nachzuahmen. Damit ist der Trainer ein Musterbeispiel, wie man etwas tut. Ähnlicherweise können wir Jesus als Musterbeispiel im Verstehen betrachten. Klar, er ist nicht mehr hier unter uns, so dass wir ihn Fragen stellen können und so weiter. Aber im Prinzip zeigt er uns hier, wie wir die Schrift richtig verstehen sollen. Er zeigt uns diese schriftgemäße Art und Weise, die Schrift zu lesen, zu verstehen, auszulegen und so weiter. Zum Beispiel, Jesus ist im Mittelpunkt. Er ist das Zentrum der Schrift. Habt ihr bemerkt? Zweimal sagt er etwas, was eigentlich, wenn er nicht der Sohn Gottes ist, sehr egoistisch ist. Kein Prophet hätte das gesagt. In 27, er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und dann weiter in 44, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht. Im Gesetz des Mose, in den Propheten, im Psalmen. Das ganze Alte Testament spricht von mir, behauptet er. Also das ist ein Werkzeug, das wir auch nutzen können, um die Schrift richtig zu verstehen. Wir müssen es so verstehen, mit Jesus im Mittelpunkt. Jesus als Zentrum der Schrift. Dann noch ein Beispiel. Das Alte Testament ist unabdingbar, um Jesus zu verstehen. Ihn und seine Lehre und alle Ereignisse in seinem Leben verstehen wir erst recht, wenn wir sie im Licht von Gottes Wort im Alten Testament verstehen, was da geschrieben steht. Jesus gibt uns ein Musterbeispiel, wie wir ihn verstehen, wie wir mit dem Alten Testament umgehen. Und natürlich haben wir auch das Neue Testament, die Lehre Jesu und die Aposteln. Darauf diese Frage, wie das entstanden ist und warum diese eine dieselbe Autorität trägt wie das Alte Testament, das wäre ein anderes Thema als das heutige. Aber im Grunde hat Jesus dafür gesorgt, dass das Neue Testament geschrieben wurde und Autorität besitzt. Also wir sollen die Bibel so lesen, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Er ist das Musterbeispiel für die grundlegenden hermeneutischen Prinzipien, die wir anwenden, um die Schrift so zu verstehen, wie der Autor, Gott, es gemeint hat. In Worten der Reformatoren ist es so zusammengefasst: Die Bibel legt sich selbst aus. Die Bibel enthält in sich alles, was wir brauchen, um sie richtig zu verstehen. So lebt Jesus uns vor, ist Musterbeispiel, wie wir vertrauenswürdig und vertrauensvoll die Bibel lesen können. Seine Angehensweise schließt die meisten falschen Interpretationen aus. Ich gebe jetzt zwei Beispiele. Wie gesagt, soll ein bisschen praktisch sein. Zwei so Erlebnisse. Andrew Page habe ich erst 2001 kennengelernt. Da waren Hochschultage in Leipzig von mehreren Studentengruppen und LEC war ein Träger dabei, weil wir waren auch wir waren hauptsächlich Studenten in der Zeit. Es war ein Evangelist war schon eingeladen, bevor wir Teil von diesem Team waren und so weiter. Und er kam auf Besuch, um sich selbst vorzustellen und Fragen zu beantworten und so weiter. Und im Laufe dieses Besuchs wurde klar, oder hat er gesagt von sich, ich benutze den Begriff der Opfertheologie nicht, weil das ist den heutigen Menschen fremd. Also Opfertheologie, das ist die Theologie vom Opfer im Tempel, die geschlachtet werden, diese Idee von einem stellvertretenden Opfer, Blut von einem Tier wird stellvertretend für das Blut der Menschen und so weiter. Das Ganze, was im Tempel passiert. Und er meint, ich benutze diese Theologie nicht in meinen evangelistischen Reden, weil das ist den heutigen Menschen fremd. Aber wie kann man das Kreuz verstehen, wenn wir auf gerade die Begriffe verzichten, die Gott uns gegeben hat, damit wir das Kreuz verstehen? Warum mussten die Juden hunderte Jahre lang Opfer schlachten und so weiter? Eigentlich damit der Mensch versteht, wie Versöhnung mit Gott möglich ist. Und wenn man das außen vor lässt, wie kann man das Kreuz richtig verstehen? Es waren auch einige andere Kritikpunkte bei diesem Redner und er wurde ausgeladen und Andrew Page wurde eingeladen. Aber das ist ein Beispiel. Wollen wir die Bibel so lesen, wie Jesus das gemacht hat? Oder die komplizierteren Teile außen vor lassen und versuchen, unsere eigene Deutungswelt zu kreieren? Anderes Beispiel war eigentlich zwei Jahre vorher. Also ich weiß, dass es nicht nur einige Monate oder Wochen vielleicht vor dem Millennium kam. Und es war so ein Erweckungstage oder sowas in Leipzig von einer Gemeinde organisiert. Und der Prediger hat mehrmals in mehreren Predigten gesagt, hat irgendwas vorgelesen, hauptsächlich glaube ich auch aus Apostelgeschichte, und dann gesagt, der Herr hat mir gesagt, was das bedeutet. direkte Rede Gottes. Und das Beispiel, das ich im Kopf habe, ist von Hosea 3, war das 3 oder 6, 1 bis 2, Prophet Hosea. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen. Er wird uns auch heilen, er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er machte uns lebendig nach 2 Tagen. Er wird uns am 3. Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben. Der Herr hat mir gezeigt, sagte er, dass diese ersten 2 Tage sind die ersten 2 Millennia nach Christus. Und der 3. Tag ist das neue Millennium. Und deswegen wird diese Prophetie jetzt in den nächsten Wochen erfüllt. Ich würde sagen, er hat auch auf das Musterbeispiel Jesu verzichtet. Und er hat versucht, ohne seinen Verstand einzuschalten, die Bibel zu verstehen. Er ist an seinen Verstand vorbeigegangen und sagt, ich brauche das nur direkt von Gott. Jesus hat nicht an ihren Verstand vorbeigeredet oder gesagt, ihr braucht besondere Impulse direkt. Er hat gesagt, ihr braucht Hilfe, um das schon Gegebene zu verstehen. Im Normalfall wirkt der Heilige Geist durch unseren Verstand. Ich schließe nicht aus, was der Heilige Geist sonst machen will, aber nach dem Muster, das wir hier haben, erwarten wir, dass die Schrift sich selbst auslegt. Wir brauchen nicht diese neuen Ideen. Und letztens sage ich dann, was hier vorgelebt wird, Jesus ist Vorbild, Exempel im Sinne von, er ist ein Vorbild. Im Grunde im Vertrauen, das haben wir schon gehabt mehrmals, er vertraut der Heiligen Schrift. Allem, was sein himmlischer Vater über Jahrhunderte seinem Volk geoffenbart hat, das ist vertrauenswürdig. So steht es geschrieben, das war für ihn genug. Wir brauchen es nicht zu diskutieren, sondern einfach auszuleben. Vielleicht soll ich etwas hinzufügen, was nicht direkt im Vorbild von Jesus dabei ist. Und das ist Demut. Nicht, dass er kein Demut hatte, aber er brauchte keine Demut im Sinne, wie wir Demut brauchen. Ich meine, ist in diesem Sinn, keiner von uns ist vollkommen in unserem Verstehen der Heiligen Schrift. Auch wenn ich sehr betont habe, wir können die Schrift so verstehen, wie Gott es will. Es bleibt bei uns allen immer ein Stück Mangel. Wir sind noch sündhaft. Unser Wissen ist noch lückenhaft. Und ich denke, ich wage es zu sagen, dass jeder Prediger ist zu einem kleinen Prozentteil eine falsche Lehre. Weil wir alle eigentlich auf dem Weg sind, das Ganze zu begreifen, wer Gott ist und so weiter. Wir müssen die Demut haben, anderen zuzuhören und neu zu denken, mit Hilfe des Heiligen Geistes, aber immer im Sinne Jesu Christi hier, nach seinem Vorbild, nicht für uns selbst neue Gedanken auszuloten oder auszudenken. Im Großen und Ganzen, wir sollen uns bemühen, die Schrift, die Heilige Schrift, die wir haben, die ganze Bibel, so zu lesen, wie Jesus sie gelesen hat oder gelesen hätte im Sinne vom Neuen Testament. Wir sollen sie so lesen, wie Jesus gelesen hat. Wenn wir uns bemühen, das zu tun, und wenn wir Schritt für Schritt vorankommen in diesem Bemühen, werden wir immer klarer und eindeutiger hören, was Gott sagen will. Wir werden es hören, wie Gott es gewollt hat. Und vielleicht ganz zum Schluss etwas hinzuzufügen. Es gibt so einen Begriff, die Gemeinde ist die hermeneutische Gemeinschaft. Was ich damit meine ist, es klingt kompliziert, aber es ist eigentlich wichtig. Wir brauchen einander, um Gottes Wort richtig zu verstehen. Ja? Das soll zum Beispiel in einem Hauskreis passieren. Wir helfen einander, das Wort Gottes zu verstehen. Und jemand hat unterschiedliche Lebenserfahrungen und vielleicht sieht er etwas, was wir nicht so richtig wahrgenommen hatten. Es gibt noch einige Minuten. Ich sage ein Beispiel, das ich oft gegeben habe. Manche haben das schon gehört. Für mich, nach meiner Unizeit, ich glaube, es war zwischen Unizeit und Theologiestudium, war ich auf Fiji-Inseln. Die Eltern haben da gewohnt, gearbeitet, deswegen war ich da. Ich habe einen indischen Priester besucht. Und das war die Zeit, wo ich auf dem Weg zur Ordination war und habe ihn ein bisschen kennengelernt. Das war ein Anglikaner. Und er hat so ein bisschen erzählt über seinen Dienst, besonders unter den Indern, die in Fiji sind. Damals waren sie in der Mehrheit. Und er hat immer wieder von Dämonenaustreibungen gesprochen und Menschenbefreiung und so weiter. Und da hatte ich in meiner Unizeit in einer sehr klaren, bibeltreue, evangelikale Gemeinde ganz wenig darüber gehört. Und das hat mich vielleicht sensibilisiert, sodass, wenn ich das nächste Mal Markus-Evangelium oder was auch immer gelesen habe, merkte ich, ja, es sind sehr viele unreine Geister hier. Sollen wir das heute erleben oder wie ist es? Sind die heute aktiv? Natürlich gibt es sehr viele Fragen dazu und ich gehe nicht darauf ein. Aber ich habe die Heilige Schrift und ich habe bemerkt, was schon in der Heiligen Schrift war, aber was ich nicht richtig wahrgenommen hatte. Das ist ein Beispiel, wo ein anderer Christ mir geholfen hat, in die Schrift zu kommen und sie richtig zu verstehen. Und es gibt sehr, sehr viele Beispiele. Wahrscheinlich kann jeder eine Geschichte erzählen, wie er oder sie geholfen wurde. Also wir sollen versuchen, so zu lesen, wie Jesus es gelesen hat. Wir werden dann immer mehr hören, wie Gott es gewollt hat. Damit wir nicht erleben, dass Jesus uns sagt, o ihr Toren zu trägen Herzen, all dem zu glauben, was die Heilige Schrift sagt, sondern eher erleben, Vers 45. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Möge das unser Erlebnis sein, unsere Erfahrung sein. Und jetzt möchte ich Klaus bitten, dieses rotes Buch zu bringen, weil ich will ein Schlussgebet. Das ist das anglikanische Gebetsbuch, übersetzt ins Deutsche. Und es gibt ein Gebet, ein Lieblingsgebet von mir für den zweiten Advent. Und ich möchte das zum Schluss beten. Gepriesener Herr, du hast die gesamte Heilige Schrift uns zur Belehrung schreiben lassen. Schenke, dass wir sie so hören, überdenken und in unserem Herzen bewegen, dass wir durch die Geduld und den Trost deines Wortes die selige Hoffnung des ewigen Lebens ergreifen und auch immer festhalten, die du uns in Jesus Christus, unserem Erlöser, verliehen hast. Amen.